Heute Podcast mit Martin Rathmeier. Bevor wir reinstarten in die Episode mit Martin, drei Anmerkungen noch von mir. Erstmal vielen, vielen Dank für das regelmäßige Feedback, das ihr mir schickt. Ich komme zum Teil gar nicht hinterher zu antworten. Freut mich wirklich sehr, dass der Podcast auch so ankommt und dass ihr vor allem auch Verbesserungen, Optimierungen durchschickt. Ein Hinweis war zum Beispiel, dass in der letzten Episode der Ton nicht ganz optimal war. Das ist jetzt korrigiert. Also vielen, vielen Dank für die vielen Nachrichten über Insta, über Facebook. Also folgt mir da gerne. Helft mir auch, indem ihr hier die Glocke aktiviert auf der Plattform, auf der ihr den Podcast gerade hört oder seht. Kommentiert gerne, gebt eine Bewertung ab. Das hilft mir, das hilft dem Podcast, dass ihn noch mehr Keglerinnen und Kegler, noch mehr Begeisterte für unseren Sport hören und sehen. Der zweite Punkt. Ich bin jetzt fast wieder fit, aber es hat nach der Aufnahme mit Martin dann doch nochmal ein bisschen durchgeschlagen. Ich musste auch beruflich noch ein bisschen reisen. Deswegen kommt die Episode erst jetzt. Wir haben sie vor ein paar Tagen aufgenommen. Ich sag's ja auch transparent im Podcast. Denn Punkt 3. Die Champions League Auslosung wurde vom 25., also vom Freitag auf Montag 28. verlegt. Deswegen hat es dann auch ganz gut gepasst, dass wir noch ein paar Tage Zeit gegeben wurden. Das konnte ich entsprechend nutzen. Heißt, wenn ihr die Episode jetzt hört, wenn sie veröffentlicht wurde, wissen wir alle noch nicht, gegen wen es in der Champions League gehen wird. Aber am Montagabend dann wird klar sein, auf wen Ort an der Donau trifft. Also nochmal vielen, vielen Dank für euer Feedback. Das Verständnis, dass die Episode jetzt ein paar Tage später rauskommt. Und jetzt viel Spaß mit unserer zweiten Episode aus Österreich. Hallo Martin, danke, dass wir heute sprechen können.
Ja, hallo Sebastian, danke für die Einladung.
Es ist jetzt Montagabend, 20.18 Uhr, ein bisschen später angefangen als geplant. Ich nehme an, bei dir ist die Tochter auch schon im Bett.
Genau so ist es. Also ab 19 Uhr ist so ihre Schlafenszeit und das haben wir jetzt noch hinter uns gebracht, damit ich dann in Ruhe mit dir sprechen kann.
Ja, ist bei mir ähnlich. Ich wäre 2, die Große ist auch 4. Und tatsächlich, wir waren kürzlich auf der Kegelbahn. Wie ist deine Tochter so zum Kegeln eingestellt?
Ja, im Großen und Ganzen sehr gut. Sie trennt da Mädchen- und Bubenkegelbahn. Also bei den Heimspielen von meiner Frau ist meistens auf der Mädchenkegelbahn mit, also bei BBSV Wien. Die haben auch einen Turnsaal über der Kegelbahn, also da hat sie einen Spaß. Die Oma ist auch mit, also okay. Geht sie ganz gut. Ansonsten, wir spielen diese Saison meistens beide gleichzeitig auswärts. Da ist sie dann bei meinen Eltern, ja.
Und selber zur Kugel greifen?
Sagt sie das? Ja, immer wieder. Wir machen meistens einen Fahrradausflug dann eben zur Bubenkegelbahn, also ein Ort. Da gibt es dann was zum Trinken und ja, dann 5x5 Wurf, mal 10, vielleicht auch mal 20, aber da muss schon sehr gut drauf sein, ja.
Okay. Tatsächlich, wir waren, glaube ich, vor 1,5 Wochen mal auf der Kegelbahn, meine Frau dabei, beide Kinder, 4 und der Kleine wird jetzt im November 2. Ich habe mich noch nie so gefreut über eine Kugel, die in den Kugelrücklauf kommt, wie er. Also, wie gesagt, wird 2 nächstes Jahr. Er hat sich riesig gefreut und hat die auch immer wieder runtergeschmissen. Also, weiß noch nicht, wie meine Frau das findet, dass die Kinder jetzt so auf scharf sind aufs Kegeln, aber ja.
Ja, bei uns war das so, dass die Anna hat sich eigentlich nie geärgert. Also, wenn es nichts getroffen hat, der 30 Mal vorbeispielen können, aber jetzt vor ein paar Monaten hat das umgeschwenkt und jetzt sind auch schon Tränen geflossen, wenn die Kugel in die Rinne gegangen ist, ja. War vielleicht auch nur ein schlechter Tag, aber...
Ja, das, ja gut, wir freuen uns ja über Kegelnachwuchs, muss man ja dazu sagen.
Genau so ist es, ja.
Ja, das ist wahrscheinlich auch bei euch in Österreich so ein Thema. Hallo erstmal an alle Stammhörer und Hörerinnen. Das ist jetzt keine fehlerhafte Aufzeichnung. Wir probieren mal was Neues. Martin und ich wollen jetzt starten, werden starten. Du bist soweit bereit, Martin, oder?
Jawohl.
Dann starten wir rein in die Episode Die nächste österreichische Episode mit Martin Rathmeier.
Neuner in Serie. Der erste Kegel-Podcast mit Sebastian Ruska.
Ja, Montagabend. Vor 2 Tagen war das Final Four im Weltpokal. Ich habe mir bewusst heute dieses Datum rausgesucht. Entweder hätte ich euch zu einer Medaille gratulieren können oder wir müssen drüber sprechen, was war los. Ihr habt um 40 Kegel den 4. Platz verpasst und du mit 614, würde ich jetzt mal sagen, auch ein bisschen hinter deinen eigenen Erwartungen, oder?
Ja, definitiv. Also es war grundsätzlich ein durchwachsener Wettkampf für uns, würde ich sagen. Der Start von mir war alles andere als berauschend. Er war für die Bahn vielleicht ein bisschen zu vorsichtig gespielt. Ja, und da sind wir eigentlich vom Beginn weg nachgelaufen dem Rückstand und am Ende haben wir es verdient, nicht ins Final Four geschafft. Ja.
Aber ich würde sagen, Minimalziel Champions League ist erreicht. Als Fünfter habt ihr euch qualifiziert. Am Freitag wird ausgelost, da sprechen wir auch gleich nochmal drüber. Du hast ja, glaube ich, einen Traum los, aber das wird in der ersten Runde nicht ganz klappen. Bleiben wir mal noch in Salaekersek. 6 Bahnen, alte Funkplatte. Und du warst Startspieler, wenn ich mich jetzt richtig erinnere. Ich habe es jetzt nicht nochmal nachgeprüft.
Genau, ja.
Liegt dir das, Startspieler zu sein?
Ja, also wenn man in Österreich fragt, wer bei Ort beginnt, geht man davon aus, dass ich es bin. Und also ich brauche keine Kegelvorgaben, ich spiele mein Spiel und darum, glaube ich, bin ich ja, der geborene Startspieler, ist vielleicht zu viel gesagt, aber darum ist kein Problem für mich, wenn ich da vorne wegspielen muss. Ja.
Du hast, glaube ich, die nötige Ruhe auch dafür, einfach entspannt rauszugehen, oder?
Ja.
Du hattest aber auch jetzt 2 Tage Zeit, 2 Quali-Tage Zeit, über das nachzudenken, was du abgeliefert hast. Wie gehst du nach so einem durchwachsenen Spiel, was man hört dir oder man hört es vielleicht eher mir als dir an, aber du bist auch ein bisschen erkältet. Wie denkst du über das danach, was da passiert?
Ja, man reflektiert sich natürlich. Am Anfang sind mir wenig positive Dinge eingefallen. Ja, habe ich mich kaum an einen guten Wurf erinnern können. Aber ja, irgendwann hakt man das dann ab. Es kann leider nicht immer funktionieren. Ja. Die Bahn war auch anspruchsvoll, wobei jetzt gerade gegen Ende sind doch viele hohe Zahlen gefallen. Also da fragt man sich dann schon nochmal, wie viel hat man da falsch gemacht, dass dann nur 614 rausschauen. Aber im Endeffekt nützt es nichts. Ja. Ich habe das Gefühl gehabt, ich habe meine Sachen beieinander und kann dort eine gute Zahl abliefern. Hat leider für die Mannschaft nicht so geklappt.
Aber würdest du sagen, dass die Bahnen in der Quali genauso gut waren wie dann im Final Four?
Also ich war ja bis Samstag noch mit meiner Frau dort und ich würde schon sagen, ja. Ich denke, die sind von Dienstag bis Samstag gleich gut gegangen, ja. Okay. Hatte auch bei meinem Spiel nicht das Gefühl, dass sie schlecht fällt, ja. Nein, eigentlich gar nicht.
Wobei sich alle so ein bisschen schwer getan haben. Also es gab Höhen, aber auch Tiefen.
Ja, darum ganz interessant zu sehen, ja. Wir haben dann noch vor dem letzten Tag haben wir noch 2 Spieler draußen gehabt und haben mal geredet, was wir ungefähr brauchen würden oder was wir spielen müssten, damit sich das noch irgendwie ausgeht. Und also wir sind da schon vor 1300 ausgegangen, was wir mit 2 Spielern brauchen. Und das hätte dann locker gereicht, wenn wir das gespielt hätten. Ja,
ja, also, ist richtig.
Ganz schwer zu sagen, ja. Zerbs ist, glaube ich, auch ein gutes Beispiel. Aber die haben sich, das sieht man halt dann auch die Klasse, wenn sich die ganze Mannschaft dann auf so eine Bahn gut einstellen kann und dann solche irrsinnigen Zahlen für die Bahn abliefern kann, ja.
Ja. Ja, aber auch da ein bisschen ein Generationenwechsel. Es wurde viel diskutiert, Timo nicht gespielt. Und eben mit Daniel Barth jetzt auch ein deutscher Spieler, der dann mit 112 seine erste Bahn auf dem Weltpokal ein bisschen in den Sand setzt. Kannst du dich noch an deine ersten internationalen Schritte erinnern?
Kann ich noch, ja. Die waren in Deutschland, ja.
Ach, in Deutschland?
In Dettenheim 2009.
Ja, Dettenheim, oft besprochen in diesem Podcast. Woran erinnerst du dich da?
Also das war meine erste WM, ja, und der Patrick Fritz, der eh auch jetzt bei uns spielt, kann mich noch erinnern, da haben wir vorab, ich glaube im Bus, wie wir hingefahren sind, noch diskutiert, na stell dir vor, du hast einen schlechten Anwurf, hast beide Bauern und den König stehen und spielst dann noch zweimal vorbei, und im Mannschaftsbewerb ist mir genauso passiert, ja. Also das ja. Ist prägendes, war wirklich prägend für mich, merke ich mal bis jetzt.
Gibt es noch mehr solche Momente, an die du dich erinnerst? Du hast ja in deiner Karriere da doch noch ein paar positive Elemente auch, Erfolge feiern können, aber gibt es so Momente, an die du dich dann zurückerinnerst?
Eine negative, oder?
Auch und positive gerne.
Boah, was fällt mir ein? Sarajevo war auch sehr prägend für mich, das war 2 Jahre später, wieder U18, ja. Da bin ich als Erster ins Einzelfinale gegangen, habe dann ein total schlechtes Spiel gemacht und habe am letzten Wurf eine 2 gespielt aufs volle Bild und hat dann um einen Kegel die Kombinationsmedaille verpasst. Ja. Ja, werde ich auch nicht vergessen, aber...
Das kann ich nachvollziehen, diese Momente. Könnte ich jetzt auch eine Geschichte erzählen. Aber man sieht es, 2009 und du warst dort, wenn ich das richtig rechne, auch schon 18 Jahre, du bist 1990 geboren, gell?
92.
Okay, 92, mhm. Dann also warst 16, du noch nicht 18. Ja, 16 warst du. Und seitdem bist du international dabei. Wir sprechen noch über die höchste Höhe, nehme ich an, letztes Jahr im Mai. Aber nochmal ganz kurz, Ungarn-Weltpokal, deine Frau, haben wir schon gesprochen, BBSV Wien, war dabei, hat es auch weitergeschafft. Wie macht ihr das mit der Familie? Haben wir anfangs gesprochen. Zumindest gibt es ja eine Person, die euch braucht.
Genau so ist es, ja. Da sind wir eh sehr dankbar, dass wir meine Eltern und auch ihre Eltern haben, ja. Die kümmern sich da brav um die Kleinen, so wie es jetzt war, damit die Anna in den Kindergarten gehen kann, war sie die ganze Woche bei meinen Eltern, ja. Okay. Ich habe dann auch noch kurz mit meinen Eltern gesprochen am Freitag, ob ich heimkommen soll oder ob ich die Dominik weiter unterstützen soll beim Weltpokal, und ja, da hat die Anna im Hintergrund schon gesagt, ich kann bis Samstag fortbleiben, ja. Sie bleibt noch bei Oma und Opa. Also das funktioniert ja. Ausgezeichnet, ja.
Das war ein riesiges Glück. Das kann ich bestätigen, dass es wirklich eine tolle Geschichte ist, wenn es mit Oma und Opa gut klappt. Aber und dass die Kinder natürlich immer bleiben wollen, das ist klar. Du hast deine Frau unterstützt, vielleicht deswegen oder vielleicht auch nicht deswegen, aber sie hat Bronze mit nach Hause gebracht. Hängt die Medaille jetzt bei euch über dem Esstisch, damit du siehst, dass sie was mitgebracht hat, oder wie ist das bei euch so in der Beziehung?
Also der Pokal ist bis gestern Nachmittag noch bei uns in der Küche gestanden, ja, jetzt ist er zu ihrer Mutter gewandert, und die Medaille, ich glaube, die hat die Anna schon in ihr Zimmer gelegt, wenn mich nicht alles täuscht.
Okay, dann ist ja zumindest ein bisschen Sichtbarkeit da, aber ich glaube, das gönnst du ja auch.
Ja, definitiv.
Die Basis, also. Ja klar, das ist richtig, ja. Die Basis für das, dass ihr heute dabei seid oder dabei wart, nicht heute, sondern heuer dabei wart, habt ihr beide im letzten Jahr gelegt, österreichischer Meister. Was macht euch als Ort an der Donau so erfolgreich? Was würdest du sagen?
Ja, einfach der Zusammenhalt, die Kontinuität, die wir in der Mannschaft haben. Ich glaube, es ist ein guter Mix aus Professionalität und Dorfclub. Wir verstehen uns blind, und das ist im Endeffekt unser Erfolgsgeheimnis.
Würdest du sagen, dass die Heimbahn ein gewisser Faktor ist?
Also zu Hause sind wir schon sehr, sehr schwer zu schlagen. Ja. Bereitet einen auch vor für große Zahlen, dass sie doch sehr fallträchtig ist. Gehört sicher zu unserem Erfolg dazu.
Du hast die Bahn schon mehrmals in Perfektion gespielt. eine Zahl über 750 sieht man, glaube ich, nicht oft und verbindet man auch eher mit anderen Namen als mit dir. Bevor wir darüber sprechen, starten wir mal rein in die Schnellfragerunde, die ich mit jedem Gast, mit jeder Gästin mache. Bist du soweit bereit?
Ja.
Dein kompletter Name?
Martin Heinrich Rathmeier.
Dein Spitzname?
In Kegelkreisen Rati.
Dein Beruf?
Rechnungsprüfer bei der Stadt Wien.
Dein Geburtsdatum?
1.10.1992.
Du kegelst seit?
Seit 2000.
Deine offizielle Bestleistung?
753.
Deine Hassbahn?
Puh. Fällt mir jetzt auf die Schnelle keine ein. Na, muss ich passen, ja.
Deine Lieblingsbahn?
Die ist in Wien in der Otto-Herschmann-Gasse.
Und deine größte Niederlage?
Ja, das war die Geschichte in Sarajevo, wo ich den Zweier zum Schluss gespielt habe, ja.
Okay. Vielen Dank. Rechnungsprüfer der Stadt Wien, was dürfen sich die Zuhörer darunter vorstellen?
Also genauer gesagt bei Wiener Wohnen. In Wien gibt es ja die Gemeindebauten und alles, was dort repariert wird an Tischlerleistungen, Holzfußboden, Legerleistungen oder auch Dachgewerken, kommt zu uns in die Abteilung. Wir prüfen es, ob das ordnungsgemäß gemacht worden ist, ob die Preise richtig verrechnet sind und dann wird es freigegeben.
Das klingt sehr zahlenlastig.
Zahlenlastig, trocken oder? Und eintönig,
ja. Ja, aber auch so ein bisschen nach 9-to-5-Job. Passt es dann gut bei dir mit dem Training und der Familie zusammen?
Ja, definitiv. Also ich habe nahezu 100% Homeoffice-Möglichkeit. Also es lässt sich alles super unter einen Hut bringen. Ja. Ich kann die Kleine jeden Tag in den Kindergarten bringen. Ja. Also ist optimal fürs Familienleben und auch natürlich fürs Kegeln.
Ja, klar. Es ist, denke ich, viel wert, wenn man da entsprechend den Job auch für hat, dass man das auf dem Niveau, auf dem du bist, betreiben kannst. Wie oft trainierst du denn in der Woche?
Ja, zwei bis dreimal, je nachdem, wie es sich ergibt oder was die Zeit auch zulässt, ja.
Okay. Das Kegeln begonnen hast du im Jahr 2000, also jetzt vor bald 25 Jahren. Mhm. Wie hat es damals bei dir angefangen? Lass mich raten, Familie?
Genau so ist es, ja. Also mein Papa hat gekegelt, meine Mama zu der Zeit gerade nicht. Die hat dann, weil sie mich bekommen hat, aufgehört. Weiß gar nicht, 10 Jahre. Bin mir jetzt nicht sicher. Ja, und meine Onkel haben auch gekegelt. Also ja, ich bin auf der Kegelbahn aufgewachsen und damit bin ich nicht drum herum gekommen, ja.
Nee. Geht, glaube ich, vielen so und wäre mal interessant. Ich glaube, bis jetzt noch keine Person, die bei mir im Podcast war, könnte da was anderes sagen, aber gut. Offizielle Bestleistung 753, deine inoffizielle Bestleistung
wäre 759. Genau, ja.
Eigentlich unfassbar. Kannst du das, also, wie gehst du mit solchen Zahlen um im Nachgang?
Also, ja. Ja, ganz schwer zu begreifen am Anfang natürlich, ja. Gerade bei dem Meisterschaftsspiel, wo ich die 753 gespielt habe, ist mir gar nicht so berauschend vorkommen, aber ich war da so im Flow drinnen und natürlich im Nachhinein extrem stolz, ja, was ich da auf die Bahn gezaubert habe. Also, keine Frage. Und die 759, die sind jetzt etwas überraschend bei unserem Turnier gekommen. Ja, da bin ich noch gar nicht im Training gestanden eigentlich. Habe dann quasi nur, weil der Platz frei war, mitgespielt. Und ja, hat sich ausgezahlt, dass ich das gemacht habe. Ja.
nochmal nachfragen. Du hast ohne Training 759 gespielt.
Genau, ja, in der Sommerpause quasi, ja.
Na gut, Sommerpause ist ja okay. Wie viele Wochen waren davor kein Training, kein Spiel bei dir?
Drei Wochen oder vier sogar, ja.
Ja, okay.
Also zwei Turniere habe ich vorher gespielt, glaube ich.
Okay. Ja, beides mal daheim, das muss man dazu sagen oder darf man dazu sagen. Genau. Ich meine, es soll jetzt den Erfolg nicht schmälern, aber ich habe so das Gefühl, du weißt, wie man eure Bahn trotzdem spielen muss.
Mittlerweile habe ich es ganz gut im Griff, ja. Also es hat Jahre gegeben, da bin ich bei 640, 50 hängen geblieben. Ja. Da hat der Matthias und der Lukas schon oft mehr gespielt. Ja. Mittlerweile gelingen mir die 680 plus auch des Öfteren. Ja.
Was ist da passiert zwischen diesen 640, 50 und jetzt?
Ja, ich glaube, ich habe am Anfang etwas gebraucht, dass ich mich auf diese vielen Nachfaller oder auch wenn mal Kegel von hinten kommt, wirklich einstelle. Ich habe das oft als, ja, quasi gerade mir nicht genie und entschuldigt dafür, dass da der eine oder andere Kegel mehr nachfällt. Das hat mir wahrscheinlich ein bisschen die Energie gekostet oder auch den Mut, da halt wirklich die Kugel in die Gasse zu drücken, ja.
Also heißt es, dass du mit zunehmenden Nachfallergebnissen oder Geschenken ein bisschen dein Spiel geändert hast? Verstehe ich das so richtig?
Unterbewusst vielleicht, ja. Also würde ich jetzt darauf zurückführen, ja.
Ja. Aber jetzt spielst du dein Spiel weiter, ziehst weiter durch.
Genau so ist es, ja.
Wenn man euch so beim Spielen zusieht, und das funktioniert ja bei euch auf YouTube auch sehr leicht, dass man auch Spiele nachschauen kann. Ihr wartet ja fast schon auf diese Nachfaller, gerade die von dir erwähnten Matthias und Lukas auch. Wenn da mal was nicht nachfällt, dann werden die schon mal ein bisschen ungeduldig.
Das kann passieren, ja. Man ist sehr verwöhnt von der Bahn, ja. Also ich weiß nicht, wie sie in Deutschland sagt, aber schrägen drei heißen die bei uns. Also Anwurf ohne ersten. Genau, beziehungsweise fünf. Mhm. Also wenn da mal die Dame hinten nicht zieht, puh.
Ja, doch, das deckt sich mit meinem Eindruck, ja.
Ja, ja.
Du bist da aber nicht so, ne? Du bist da eher der ruhigere Typ.
Also ich bin der Meinung, wie ich die Kugel abgebe, kann ich sie nicht mehr beeinflussen. Also ob da dann neun fallen, habe ich quasi schon entschieden, je nachdem, wie ich die Kugel halt ausgelassen habe, ja.
Du wirkst immer sehr ruhig auf mich. Ich hatte mir ein paar Videos angeguckt. Ich habe zum Beispiel auch von Sarajevo 2011 gibt es einen Wurf von dir, das ist jetzt nur ein Wurf, aber es gibt ja ein paar Videos und unter anderem ja diese Live-Aufzeichnungen. Und ein Video, was bei mir auch hängen geblieben ist, weil ich es damals mehrmals sehen durfte, weil Social Media es mir vorgespielt hat, war das Einzelweltpokalfinale 2015.
15.
Gegen Fabian Dutz. Schöne Grüße an der Stelle. Der sehr emotional, ja, mit den Zuschauern im Rücken spielt und du daneben deine Bahnen ruhig spielst.
Ja, ja.
Gibt's irgendwas, was dich mal auf die Palme oder bringt oder aus der Haut fahren lässt im Kegeln?
Also in den letzten Jahren eigentlich nicht. Na, da war ich vielleicht als junger Spieler noch emotionaler, aber na, wenn, dann ärgere ich mich über mich selber, ja, dann. Aber die Selbstgespräche finden dann in mir statt, ja. Also nein, eigentlich in den letzten Jahren habe ich mich da ganz gut im Griff, ja.
In Gedanken quasi finden die statt.
Ja, passiert dann am ersten, wenn ich allein auf der Kegelbahn bin und trainiere. Ja, da kann ich schon mal schimpfen, aber das sieht dann keiner, ja.
Na gut, im Training passiert das, glaube ich, jedem Mal. Aber das ist wirklich sowas, wo ich sage, das merkt man. Und das habe ich auch im Vorfeld noch mal Kontakt gehabt mit jemandem, der dich auch ganz gut kennt, der auch bestätigt hat, dass diese ruhige Art eine gewisse Sicherheit auch gibt in der Mannschaft. Also das finde ich, ist auch so ein bisschen, du spielst da 759, 753, klar, man kriegt es jetzt in Deutschland nur über Social Media mit oder wenn man zufällig halt den Stream guckt, live oder im Nachgang. Aber andere sind da schon ein bisschen präsenter. Zawaku, Tamás Kiss jetzt mit inoffizieller Weltbestleistung in Salaegerszeg, nicht Sarajevo. Aber ja. Wie wirkst du denn, also wie nimmst du dich selber auf der Bahn wahr?
Ja, eigentlich
guckst genauso. Guckst du dich im Nachgang auch an?
Ganz selten einmal. Gerade wenn ich irgendwelche guten Phasen mir gemerkt habe vom Spiel, die schaue ich mir gerne nochmal an. Oder falls ich auf Fehlersuche bin, aber mache ich jetzt auch immer seltener, dass ich dann wirklich anhand vom Stream die Fehler raussuche, ja, in der Bewegung.
2009 war dein Beginn in der Nationalmannschaft in Dettenheim. Seitdem haben dich auch ein paar begleitet. Patrick Fritz, hast du gesagt, der jetzt auch bei euch spielt. Wie ging das so bei dir auch auf Clubebene los? Du warst ja jetzt nicht gleich von Anfang an in Ort an der Donau.
Doch, ja. Also ich habe dort zu kegeln begonnen und habe dann meinen ersten Bundesliga-Einsatz 2006 gehabt, glaube ich, ja. Da waren wir gerade zweit- oder drittklassig. Das wüsste ich jetzt gar nicht, ja. Da habe ich dann ein paar Mal reingeschnuppert. Und dann bin ich immer mehr in die Mannschaft integriert worden. Ja, dann ist irgendwann so weit gekommen, dass mein Vater und ich Nummer 1, Nummer 2 waren. Da haben wir dann auch einige Jahre um den Aufstieg in die, also da hat es gegeben Superliga, erste Bundesliga und zweite Bundesliga, wir waren in der zweiten Bundesliga. Da haben wir dann einige Jahre um einen Aufstieg gespielt, haben ihn oft wirklich arschknapp verpasst, ja. Also einmal kann ich mich erinnern, glaube ich, hat uns ein Punkt am ersten gefehlt, wir waren trotzdem nur Fünfter. Einmal haben wir es im letzten Spiel verloren, also ja, war eine schöne Zeit, aber wir sind leider nicht mit dem Aufstieg belohnt worden. Und dann 2014 war ich ein halbes Jahr in St. Pölten. Und seitdem bin ich wieder zurück in Ort, ja.
St. Pölten meinte ich, habe es jetzt ein bisschen blöd formuliert, die Frage. Warum ist das halbe Jahr in St. Pölten?
Naja, es war so, wir waren Mittelmaß dann im Herbst in der Liga. Dann hat mich St. Pölten kontaktiert, dass der eine Ausländer den Club verlässt, dass sie einen Ersatz dafür brauchen. Ich habe dann, ist mir wirklich schwer gefallen, dass ich den Wechsel mache, aber habe dann auch mit meinem Papa geredet. Der hat gesagt, ja, das musst du machen, schaust du mal an. Dann habe ich den Meistertitel quasi abgestoppt mit St. Pölten. Den hätten sie wahrscheinlich ohne mich auch gewonnen. Und so ist das halbe Jahr dann in St. Pölten verlaufen mit Meistertitel und Pokalgewinn, ja.
Und dann ging es in Ort richtig los, ein bisschen verzögert, aber letzten Endes seid ihr dann dort auch auf dem Thron gelandet. Dass Lukas Thimistokle, Matthias Tatkovic als zwei österreichische Kollegen, die auch mit dir international letztes Jahr im Mai für ordentlich Furore gesorgt haben. Wie blickst du so auf die beiden, die ja ein bisschen jünger sind wie du und auch deutlich emotionaler im Spiel sind? Wie ist es mit denen zu spielen?
Sind beides zwei ganz verschiedene Charaktere, auch auf der Bahn. Haben auf jeden Fall extreme Liebe für den Kegelsport, ja, opfern, glaube ich, jede freie Sekunde dafür. Macht auch richtig Spaß, mit ihnen in einer Mannschaft zu spielen. Also der Lukas, wie der zu uns gekommen ist, da haben sie sich ja schon sehr gut verstanden, der Matthias und er. Und ja, die zwei harmonieren einfach super. Und also ich liebe es auch, mit ihnen im Nationalteam zu spielen. Ja.
Wie sieht so ein Training bei euch aus jetzt in Ort, wenn ihr zusammen auf der Bahn steht? Spielt ihr nur Leistung oder fordert ihr euch in anderen Disziplinen?
Also ich muss ehrlich sagen, ich bin da seltener dabei, weil ich meistens schon vorher trainieren gehe, damit ich dann die Zeit mit der Familie verbringen kann am Abend. Aber Ist ganz verschieden. Also wir spielen mal Wettkampf, dann, ich glaube, das kommt von Matthias, der hat da so ein Trainingssystem, Gassentraining, dann Dreiwurf abräumen, abräumen und dann noch an 30 auf Sport. Ja. Und da spielen sie auch um Satzpunkte und ich glaube, bei 2-2 spielen sie an San Victor. Ja. Also so immer recht abwechselnd, ja, das Training. Ja. Aber wie gesagt, ist meistens bei den zwei.
Immer mit Leistungsgedanke trotzdem verbunden, wenn man sich gegenseitig vorgenommen und wahrscheinlich auch pushen.
Genau so ist es, ja. Also da fallen gerade bei den Zweien im Training auch schon mal Mega-Ergebnisse, ja.
Auf 30 Wurf dann oder auch auf 120?
Auch auf 120, ja.
Okay. Ja, irgendwie man... Das Thema Training ist natürlich immer ein Riesenthema. Viele spielen ja gerade jetzt im unteren Bereich, aber da meine ich dann auch schon zweite und Verbandsliga, also quasi dritte Liga in Deutschland, die 120 Wurf im Training und das war's dann. Was trainierst du, wenn du auf die Bahn gehst?
Also mein erstes Training in der Woche arbeitet meistens den Wettkampf vom Samstag ab. Ja, da suche ich mir ein paar Schwachstellen raus, die trainiere ich dann intensiver. Dann spiele ich auch ganz gern 10 Wurf auf jede Gasse. Meistens stelle ich mir da 3 Kegel hin. Dann wieder ein bisschen abgeräumt und je nachdem, ob ich dann das Gefühl habe, okay, ich brauche noch irgendwo ein paar Zusatzwürfe auf gewisse Positionen, dann mache ich das noch, ansonsten ja, beende ich es meistens auch mit einem Sport 30er.
Und an den anderen beiden Trainingstagen dann?
Schaut ähnlich aus. Also, genau, die erste Bahn ist meistens eben 10 Wurf auf jede Gasse. Dann räume ich meistens 60 Wurf ab und dann, ja, je nachdem. Kann auch sein, dass ich länger abräume, wenn ich nicht so zufrieden bin. Ja.
Beziehungsweise wie viel Zeit du noch hast. Ein Trainingsfaktor, und ich hoffe, ich darf das jetzt an dieser Stelle sagen, oder ein Trainerfaktor auf dem Weg zu, ja, zumindest dem Weltmeistertitel, würde ich mal sagen, den ihr letztes Jahr im Mai gewonnen habt, ist ein deutscher Trainer, Karl-Heinz Schmidt. Du hast mir nach der Episode mit ihm geschrieben, ich soll schöne Grüße ausrichten. Du hast die Zeit mit ihm genossen. Ich hoffe, ja. Ich darf das sagen.
Ja, gern.
Wie, was hast du dran genossen?
Ich bin da gerade ins Herren-Nationalteam reingerutscht. Das war mein erstes Jahr, wie er dann ein bisschen der Trainer im Hintergrund war. Und da hat er recht viel mit mir geredet. Man hat noch immer ein bisschen Tipps gegeben, okay, was kann ich machen, wo kann ich ansetzen, hat mich auch in schlechten Phasen aufgebaut und mir haben einfach seine Trainings gefallen, auf die Disziplin, die er gesetzt hat, auch so immer ein bisschen den Ablauf, ja, keine Frage, es war hart, ja, also so ein Trainingswochenende hat selten ohne Muskelkater geendet, aber so stelle ich mir das mehr oder weniger vor, ja, also wenn ich da nicht müde Sonntag nach Hause kommen, dann war es den Aufwand vielleicht gar nicht wert, dass ich da 3 Tage weg war, ja.
Ja, da trennt sich so ein bisschen die Spreu vom Weizen und letzten Endes die Erfolge geben ihm recht. Man könnte ja schon ein bisschen sagen, dass er zumindest einen Anteil am WM-Titel letztes Jahr hatte. Würdest du das auch sagen?
Ich weiß nicht, ob sie das bei uns so gerne hören. Aber also zu dem Sportler, der ich jetzt bin, hat er sicher seinen Teil dazu beigetragen und dementsprechend könnte man das auch so sagen dann, ja.
Also ein Sechstel zumindest oder ein Achtel hat er zumindest ein bisschen was zu beigetragen, das kann man, denke ich, an der Stelle sagen. Wenn du jetzt dann den Mai 2023 an Varaschin denkst, Varaschin, genau, was kommt dir sofort in den Sinn?
Ja, der unglaubliche Zusammenhalt in der Mannschaft und wie leicht sich das die ganze Woche angefühlt hat. Ja. Das hat so gut harmoniert und man hat gemerkt, jeder arbeitet nur das eine Ziel, das wir gar nicht laut ausgesprochen haben, ja, und wird richtig schwer, dass wir das wieder so hinbekommen wie jetzt, ja, weil sich das einfach so, also für mich automatisch ergeben hat, ja. Und das war wirklich tolle 10 Tage, ja.
Es war ja im Prinzip eine Kombination aus Ort an der Donau und Neunkirchen. War ja so ein bisschen beide Achsen. Und du hast ja vorhin auch schon gesagt, du spielst sehr gerne auch mit Lukas und Matthias im Nationaltrikot. Kann man sagen, dass euch die Freude, der Spaß letzten Endes mindestens ins Finale getragen hat?
Ja, definitiv, ja. Der war aber nicht und nur dann, bei uns drin, sondern bei allen wirklich, wirklich zu spüren.
Ja. Und dann im Finale gegen Deutschland. Ich glaube, die hätten alles machen können, aber nur nicht gegen euch gewinnen an diesem Tag. Das war,
also, war wirklich ein Wahnsinn, was wir da abgeliefert haben. Ja, also, keine Ahnung, wie das zustande gekommen ist, aber da hat einfach alles zusammengepasst. Ja. Vielleicht waren wir die Spur lockerer, weil es doch unser erstes Finale war, ja. Und der Druck vielleicht bei uns nicht so groß war, ja.
Kann man nur vermuten, aber ja, das ist, denke ich, naheliegend. Deutschland ist ja in den letzten Jahren da vergeblich angerannt, auch 2009. Nicht nur du hattest da eine spannende Zeit in Dettenheim, aber ja, könnte mir schon vorstellen, dass es letztes Jahr so einen gewisse Prozentsatz ausgemacht hat.
Wobei ich auch sagen muss, also die Deutschen haben es ja nicht verloren gegen uns, sondern wir haben es mit, weiß nicht, 4070 Kegel da grandios gewonnen. Also war wirklich ein Wahnsinn.
Ja, das ist auch richtig. Aber wie du sagst, punktuell hat vielleicht da auch ein bisschen die Leichtigkeit gefehlt, weil man eben gesagt hat, okay, jetzt aber erst recht oder irgendwie sowas. Aber es soll jetzt nicht um die Deutschen gehen, es soll um dich, um Österreich gehen. Welchen Stellenwert hat der Titel jetzt international für dich? Ist das der höchste Titel für dich?
Ja, definitiv, ja. Also mehr kann ich mit der Nationalmannschaft nicht erreichen. Das steht ganz oben, ja.
Aber es könnte natürlich auch der erste oder ein früherer WM-Medaille sein, die vielleicht mehr wert ist, weil es die erste war, oder?
Na, das ist für mich jetzt wirklich das Highlight gewesen, ja. Okay.
Wir haben übrigens eine Gemeinsamkeit. Weißt du das? 2016.
Na, da musst du mir helfen. In Novigrad.
Ja.
Da warst du dabei, das weiß ich, ja.
Beide Weltmeister gewonnen. Du im Tandem Mixed mit Sabrina Kaufmann.
Genau, ja.
Tandem normal mit Dominik Kunze.
Schau, so genau habe ich die nicht verfolgt. Ich weiß, dass du dort warst, ja.
Ja, gut. Wir haben uns schon ein paar Mal begegnet. Wir sind uns schon ein paar Mal begegnet, auch auf Europapokalspielen. Da durftest du immer spielen, ich irgendwie nicht. Aber das war definitiv da auch schon ein paar Mal. Zum Beispiel auch in Sarajevo. Da wart ihr, glaube ich, auch dabei, gell?
Genau, ja.
Ja. Auch eine besondere Erfahrung, da lief es, glaube ich, auch nicht so gut. Zumindest habe ich irgendwie einen enttäuschten.
Ich glaube, fünfter oder sechster sind. Ja, kann sein, ja. Haben wir da ganz knapp die Champions League verpasst, glaube ich, ja.
Das klingt für mich so, ich glaube, der vierte vom Europapokal ist noch Champions League, oder? Kann das sein, die ersten vier?
Ich glaube, der fünfte auch noch, aber wir sind sechster geworden damals. Ja. Weiß ich leider nicht mehr, ja.
Ja. Aber perfekte Überleitung. Dieses Jahr habt ihr sie nicht verpasst. Als Weltpokal Fünfter seid ihr im Lostopf und am Freitag wird die erste Runde ausgelost. Ihr seid im ersten Lostopf. Es erwarten euch Gegner. Also Optionen sind Belgrad, Szeged, aber auch zweimal Deutschland, Eppelheim und eben Bamberg. Hast du einen Wunsch los?
Also mir hat die Kegelbahn vom Europapokal jetzt ganz gut gefallen. Und wenn ich mich nicht täusche, müsste das dann Konstruktor Maribor, die spielen, glaube ich, dort.
Genau.
Darum wäre das so mein Wunschlos, ja. Aber wir waren in den vergangenen Kegelbahn. Jahren jetzt, genau, ja. Und wir waren in den vergangenen zweimal zweimal in Belgrad. Also bei uns wird schon intern gemunkelt, dass es wieder Belgrad wird, ja.
Wobei Belgrad ja mit den Verstärkungen dieses Jahr jetzt ein unbequemer Gegner sein kann. Die haben sich, glaube ich, auch ein bisschen unter Wert verkauft.
Würde ich auch sagen, ich habe sie stärker eingeschätzt. Ja. Und im Endeffekt waren wir doch relativ deutlich vor ihnen, aber es waren sicher 20, 30 Kegel jetzt. Ja.
Ja.
Aber wie du sagst, mit Igor Kovacic und Flajkov, glaube ich, ist auch jetzt neu.
Genau. Ja. Daniel Tepscher. Also die haben schon starke Einzelspieler in ihren Reihen, aber gut. Wird sich zeigen, was dann im Hin- und Rückspiel möglich ist. Wie viel internationales Kegeln verfolgst du denn?
Deutschland, die Interliga, also Slowakei, Tschechien, gelegentlich, aber mehr durch unsere Legionäre. Das war es dann auch eigentlich.
Kroatien hätte ich jetzt noch gedacht. Vielleicht ein bisschen Ungarn, aber...
Ja, Kroatien, ja. Gerade durch Zaprasic, die machen da recht gut Werbung. Auf Social Media, da schaue ich mal gelegentlich die Ergebnisse auch an, ja. Ja.
Wir hatten im Vorgespräch auch jetzt mit Blick auf Champions League Auslosung, jetzt in der ersten Runde wird es nicht klappen. Freut euch vielleicht, dass es nicht Zerbst wird. Aber wie viel Zerbst verfolgst du so?
Ja, also im Grunde alles, was gepostet wird, ja.
Okay.
Also bin ich up to date, würde ich sagen, ja.
Ist up to date. Wenn die mal zu euch kommen würden, das ist ein Szenario, das du gerne mal sehen möchtest, auf eurer Bahn, das wäre bestimmt spannend.
Puh, ja, traue ich Ihnen auf jeden Fall einiges zu, aber für die Champions League wäre es mir fast lieber, wir sehen uns erst im Final Four, ja.
Das ja auch wiederum in Deutschland ist, in Mörfelden dieses Jahr, oder diese Saison ist ja nächstes Jahr im März. Ist das euer Ziel?
Ja, definitiv. Also vor 2 Jahren, wie wir da im Finale waren, das war schon richtig cool und ich wüsste nicht, warum es jetzt nicht wieder klappen sollte. Ich glaube, wir haben uns auch jetzt, obwohl wir nicht an unsere Leistungsgrenze gestoßen sind, beim Weltpokal ganz gut verkauft. Zu Hause können wir sicher so gut wie jeden Gegner schlagen, wenn wir gut spielen. Und ja, dann kommt es wahrscheinlich auf die Tagesverfassung auswärts an. Ja. Also es ist nicht unmöglich, würde ich sagen, dass wir uns fürs Finale qualifizieren.
Zumal es, glaube ich, etwas anderes ist, jetzt im Vergleich zum Weltpokal, das Hin- und Rückspiel zu haben. Auch jetzt auf eurer Heimbahn, das ja doch immerhin 50% ausmacht. Es gibt ja jetzt hier keine Auswärtstorregel oder Co., die dann Punkte doppelt zählen lässt, wie damals oder wie noch vor 2 Jahren in der Champions League im Fußball. Also das ist ja nochmal was anderes im Vergleich zum Weltpokal.
Genau, das lässt die Chance sich auch etwas steigen, ja.
Wie gehst du mit solchen Zielen um? Du hast vorhin erzählt, dass ihr irgendwie alle gedacht habt, Weltmeister werden zu können, aber es nicht ausgesprochen habt. Wie gehst du persönlich mit solchen Zielen um?
Also ich habe schon persönliche Ziele für mich, ja. Die notiere ich mir auch, ja. Die sind fix verankert und teile ich, also in dem Fall habe ich es der Mannschaft nicht mitgeteilt, beziehungsweise war, glaube ich, auch nicht das große Ziel Weltmeister, sondern einfach, dass wir da ins Halbfinale kommen und eine Medaille holen.
Also hast du aufgeschrieben, Champions League Finale 2025, aber es ist jetzt nicht so, dass ihr da groß drüber sprecht oder euch dieses Ziel so bewusst setzt und da darauf hinarbeitet, sondern ihr seid so selbstbewusst und sagt, wir können das schaffen, aber Stück für Stück.
Genau so ist es, ja.
Ihr seid auch in der Liga natürlich aktiv. Ihr habt in Österreich die Superliga, die sich ein bisschen unterscheidet. Im Fußball hätten sie sie gerne. In Österreich im Kegeln gibt sie. Wie ist der Stand da bei euch gerade?
Ja, aktuell liegen wir auf Platz 1 nach 5 gespielten Spielen, ja, mit voller Punkteanzahl. Haben uns da bis jetzt wirklich, gerade auswärts, wirklich gut präsentiert. Ich glaube, die schwächste Leistung war irgendwo bei 3850 Kegel auswärts. Haben Neunkirchen auch geschlagen bei ihnen. Gegen St. Pölten zu Hause gewonnen. Also läuft wirklich, wirklich gut, ja. Also, in 2 Wochen kommt dann unser Angstgegner Klein-Marasdorf. Da haben wir, glaube ich, die letzten 3 Jahre nicht gewonnen. Mal schauen, da wäre auch einmal das Ziel, dass wir dort wieder Punkte mitnehmen.
Wie ist jetzt dein Gefühl nach dem Weltpokal, der ja mit Blick auf das schwächste Spiel von 38.000, was du gesagt hast, 3.800, passt ja nicht so ganz rein, gefühlt. Wie ist jetzt dein Gefühl nach dem Weltpokal?
Ich glaube, es schadet jetzt einmal nicht, dass wir Heimspiel haben als erstes. Aber ich glaube, wir brauchen uns da jetzt auch nicht groß den Kopf zerbrechen. Hat nicht so funktioniert in Ungarn, wie wir das wollten. War wahrscheinlich auch die Erwartungshaltung deshalb so groß, weil wir eben so gut performt haben in den ersten Spielen. Ja, und jetzt geht der Fokus gleich wieder auf die Superliga und dann auch auf die Champions League. Und damit ist das für uns abgehakt, ja.
Wie wirst du am Freitag die Auslosung der ersten Champions League-Runde verfolgen?
Ich habe die Uhrzeit nicht im Kopf, aber ich denke zu Hause. Zu Hause vom Fernseher.
Du erwischst mich jetzt auch auf dem falschen Fuß. Uhrzeit habe ich auch nicht im Kopf. Es könnte so Bettbringzeit sein. Also ich glaube, du wirst dann das Ergebnis, die Paarung lesen, wenn du wieder...
Ja, kann passieren, ja.
Kann passieren. Nächstes Jahr im Mai steht das nächste Titelverteidigungsthema an. Ihr reist als Mannschaftsweltmeister nach Budapest. Wann geht es da für euch in die Vorbereitung?
Puh, gute Frage, ja. Wir starten jetzt auf jeden Fall kommenden Sonntag mit einem kleinen Lehrgang mit unserem Physio mehr oder weniger. Der zeigt uns da ein paar neue Erkenntnisse, was er so rund um den Kegelsport entdeckt hat. Mhm. Und dann die intensivere Vorbereitung beginnt sicher erst im Februar. Ja.
Okay. Spannend, und ich frage mal nach. Euer Physio hat neue Erkenntnisse rund um den Kegelsport gefunden.
Ja, der kommt aus dem Handball- und Fußballsport, also eher aus dem Profisport. Und der hat sich da jetzt, also dabei ist er seit Polen, also die Corona-WM 2021, glaube ich, war
das. Tornovo Podgorne.
Genau. Seitdem ist er dabei und der macht sich jetzt intensiv Gedanken, welche Muskulaturen braucht man, wo muss man gut gedehnt sein, mit welchen Übungen können wir den Wurfablauf stabilisieren, und ja, er ist da echt engagiert, ist echt faszinierend, ja. Aber er kommt natürlich aus dem Profibereich, das heißt, er erwartet auch einiges. Also 100 Liegestütze sollten schon möglich sein.
Schaffst
so in
du
die
ihn?
Richtung geht's ja. Nein. Noch nicht.
Nein, nicht.
Falls er zuhört, noch nicht.
Hast du noch Zeit bis Sonntag? Ein bisschen zu üben. Heißt, ihr habt am Sonntag dann eher einen überfachlichen Lehrgang, also wenig bis gar kein Kegeln, sondern
genau,
Training,
ja,
mit dem Physio. Okay.
Ja.
Sehr spannend. Wenn das erfolgreich ist, Mai 2025, lassen wir mal seine Nummer geben. Dann würde ich gerne mal mit ihm sprechen, aber vorher wollen wir natürlich euch jetzt keinen Vorteil nehmen. Nee, Spaß. Bist du jemand, der jetzt dann überfachlich da auch Richtung 100 Liegestütze was macht?
Gerade bei Kraftübungen fällt es mir schwer, mich zu motivieren. Ja. Also Laufen, Radfahren, das liegt mir eher, das mache ich auch ganz gern, aber für so Kraftübungen, da arbeite ich gerade mental dran, dass ich das möglichst in meinen Alltag integriere, damit ich es dann auch mache, ja.
Ja,
ist aber gerade aufgrund der Verkühlung ein bisschen schwer, ja, weil mir einfach die Kraft fehlt.
Ja. Verkühlung meinst du, Erkältung?
Ja, genau, ja.
Entschuldigung.
Na, kein Thema, ja.
Kraft ist ja jetzt auch etwas, das du, wenn man dich kegeln siehst, nicht unbedingt brauchst. Du hast, glaube ich, einfach eine gute Hebelwirkung. Ich weiß nicht genau, wie groß du bist. Ich würde schätzen, über 1,90, oder?
Knapp drunter.
Also knapp drunter, 1,89, aber ja. 1,89. Aber so die Hebel in deinen Armen, wenn man die spielen sieht, glaube ich, ohne es jetzt zu wissen, deine Bewegung sieht langsamer aus, als deine Kugel dann letzten Endes ist. Was hast du für eine Kugelgeschwindigkeit?
Ja, so knapp über 40. Zu Hause meistens 42. Ist ein Legerschick. War jetzt überhaupt eine Anzeige, weiß ich nicht. Aber so, ja, über 40 auf jeden Fall, ja.
Zalaika ist ja, glaube ich, nicht oben links war leer. Es gab ja nicht mal Mannschaftspunktanzeige, glaube ich. Oder Satzpunktanzeige.
Ja, stimmt, ja stimmt, nicht. Ja.
Satzpunkt, glaube ich. Was mich auch sehr gewundert hat, aber darum soll es nicht gehen. Also, du hast, finde ich, für deine Bewegung, die ja recht ruhig ist, recht gleichmäßig ist, dann doch eine sehr, sehr schnelle Kugel. Also Kraft in dem Sinne brauchst du jetzt, glaube ich, nicht so in deiner Bewegung, oder?
Im Grunde nicht, ja. Also bewusst zumindest nicht, ja.
Ja, also dann eher die Stabilitätsübungen, die du machen solltest.
Genau, genau.
Ja. Okay. Das kenne ich. Ja, Mittwoch, Montagabend ist, wann geht's für dich wieder auf die Kegelbahn?
Ja, mal schauen, wie jetzt die nächsten Tage jetzt mit der Erkältung so dahingehen. Ich hoffe, dass ich nochmal trainieren kann vor Samstag, aber momentan fühlt sich der Körper ein bisschen schwerfällig an. Also kann es passieren, dass ich erst am Samstag beim Spiel dann wieder eine Kugel in der Hand habe.
Dann wünsche ich dir an der Stelle viel und gute Besserung. Bedanke mich recht herzlich für das sehr sympathische Gespräch, auch wenn es an ein, zwei Stellen ein bisschen holprig war. Schieb's auf meine Erkältung, dass ich heute nicht so ganz fit bin. Aber ich hoffe, es hat für dich gepasst, beziehungsweise draußen kam es auch ganz gut an. Danke und ja, viel Erfolg bei dem, was kommt.
Dankeschön.
Neuner in Serie. Der erste Kegel-Podcast mit Sebastian Huska.